Willkommen zum Otto Alpha 6 Podcast. In der heutigen Episode, es ist die erste von zwei, die wir in diesem Monat machen, da wir zwei recht kurze Hörspiele besprechen. Heute ist es Hani und Nani gründen einen Club. Hallo Heike, du wolltest ja unbedingt eine der Originalfolgen besprechen. Habe ich jetzt hier wenigstens eine ausgesucht, die irgendwie repräsentativ für die gesamte Serie ist?
Hallo Marc, ich glaube ja. In meinen Originalen gibt es sowohl den Fall, dass in einer Folge mehr oder weniger kontinuierlich ein Fall besprochen wird oder eine Geschichte durchgehend behandelt wird. Es gibt aber auch Folgen, in denen kleine Anekdoten einfach mehr oder weniger unverbunden hintereinander gestellt werden. Und das ist hier bei Hani und Nani gründen einen Club der Fall. Allerdings habe ich festgestellt, dass Hani und Nani gründen einen Club zwar zu meinen Originalen zählt, aber eigentlich gar kein Original mehr ist.
Ich habe ja in der Podcast-Vorbereitung nicht allzu viel über allgemeine Fakten recherchiert. Heißt das dann, diese Folge wurde gar nicht von Enid Blyton geschrieben? So wie in unserer letzten Podcast-Episode über Trixie Belton. Da hat ja die Autorin Julie Campbell auch nur, ich glaube, es waren 6 Bücher geschrieben und die anderen wurden dann als Auftragsarbeiten vergeben. War das hier genauso?
Ähnlich, ja. Für mich als Kind bestand die Hani und Nani-Serie aus 15 Büchern. Ich hatte 5 Dreifachbände von den Kindern der Nachbarn geerbt. Und diese 15 Bände erzählen chronologisch die Schulzeit von Hani und Nani. Es fängt damit an, dass sie in der 2. Klasse, also es ist hier wohl die englische Zählung einer Oberschule, die wieder mit der 1. Klasse anfängt und wo die Mädchen mit 11 oder 12 anfangen und 6 Schuljahre umfasst, sodass die 6. Klasse dann die Abschlussklasse ist. Jetzt für die Vorbereitung des Podcasts habe ich erfahren, dass diese 15 Bände, die für mich immer das Original waren, gar nicht mehr alle von Enid Blyton stammen. Enid Blyton hat in den 40er Jahren nämlich insgesamt nur 6 Bände geschrieben, die im Prinzip auch schon Hannis und Nannis Schulzeit abdecken. Sprich, sie beginnen damit, dass Hani und Nani in dieses Internat eingeschult werden und enden mit ihrem Schulabschluss. Allerdings gibt es zwischendrin zeitliche Lücken. Und der Schneiderbuchverlag, der ab den 60er Jahren die Serie ins Deutsche übertragen hat, hat mit Auftragsarbeiten diese Lücken gefüllt, sodass am Ende der 70er eben diese 15 Bände mit einer Chronologie standen, die für mich die Originalserie darstellen. Später, als die Serie weiterhin erfolgreich war, wurden dann noch weitere Bände hinzugefügt, die sich jetzt überhaupt nicht mehr in diese Chronologie einreihen lassen, sondern die einfach daneben stehen. Mittlerweile gibt es 39 Bücher, das letzte ist 2018 erschienen. Hier kann man, wie ich finde, ganz gut sehen, vor welchem Problem man als Autor steht, wenn man eine Serie konzipiert. Entweder plane ich das Ganze direkt mit Ablaufdatum in Anführungszeichen, wie es zum Beispiel bei Harry Potter ist. Da ist ganz klar, es fängt an, es gibt pro Jahr ein neues Schuljahr und wenn die Schule abgeschlossen ist, dann muss auch die Serie enden, weil die Zeit durcherzählt ist. So ähnlich hat es wohl auch Enid Blyton geplant, weil, wie gesagt, nach ihren 6 Originalbänden sind Hani und Nani von der Schule abgegangen. Und dass Enid Blyton noch neue Ideen hatte und noch andere Storys erzählen wollte, hat sie einfach so gelöst, dass sie eine neue Serie angefangen hat, nämlich die Dolly-Serie im Original Mallory Towers, die im Prinzip genau das Gleiche beschreibt. Es ist eine Internatsserie. Der einzige Unterschied ist, dass es da um eine Einzelperson geht und nicht um ein Zwillingspärchen. Aber ansonsten könnten, glaube ich, sämtliche Streiche, die in Dolly stattfinden, genauso gut auch auf Lindenhof stattfinden. Eine andere Methode, mit einer Serie umzugehen, ist so, wie es zum Beispiel in TKKG stattfindet. Es vergeht einfach keine Zeit. Die Protagonisten altern nicht. Sie erleben jetzt einfach in den Sommerferien ihren 37. Fall, aber das macht einfach nichts aus, weil jeder Fall für sich steht. Dann gibt es auch noch irgendwelche Mischformen, die mehr oder weniger unlogisch sind, wie zum Beispiel die 3 Ausrufezeichen. Die 3 Ausrufezeichen als Protagonisten altern nicht, die sind immer ungefähr 14 Jahre alt. Allerdings wird irgendwann zwischendurch der kleine Bruder geboren, der mittlerweile auch schon in den Kindergarten geht. Das heißt, die Freunde, das Umfeld, die Brüder altern, aber die Protagonisten nicht, was irgendwann auch unglaubwürdig wird.
Wie sieht es hier denn mit Hörspielen aus? Du hast mir mal erzählt, dass es für dich 12 Originalhörspiele gibt. Jetzt haben wir hier gerade erfahren, es gibt 15 Bücher. Das heißt, es fehlt was. Fehlen ganze Bücher oder sind aus diesen 15 Büchern einfach 12 Hörspiele gemacht worden und aus jedem Buch kommt mehr oder weniger etwas vor?
Die 12 Europa-Hörspiele aus den 70ern leiten sich tatsächlich von meinen 15 Originalen ab. Das heißt, ein Buch übersetzt sich in ein Hörspiel, sodass im Prinzip 3 Bücher fehlen. Um es noch ein bisschen komplizierter zu machen, hat Europa die Hörspiele aber auch nicht in der Reihenfolge der Bücher vertont, sodass die Chronologie in den Hörspielen jetzt nicht mehr gegeben ist. Zum Beispiel sind Hani und Nani in der 4. Hörspielfolge schon in der 5. Klasse und in der 8. Folge dann wieder in der 3. Klasse. Außerdem gibt es da auch teilweise logische Inkonsistenzen. Zum Beispiel gibt es eine Folge, in der sich die Zwillinge beschweren, dass sie immer in den Osterferien Geburtstag haben und nie eine Mitternachtsparty mit ihren Kameradinnen feiern können, obwohl sie die Mitternachtspartys von den anderen immer so genießen. In einer anderen Folge findet aber genau das statt, dass sie in einer heißen Sommernacht die Montag-Mondschein-Mitternachtsbade-Geburtstagsparty der Zwillinge feiern. Ab den 2000ern wurden die Original-70er-Hörspiele in einer Neuauflage nochmal von Europa herausgegeben. Und im Anschluss wurden dann auch neue Hörspiele nochmal dazugefügt mit den Original-70er-Jahre-Sprechern. Sodass mittlerweile alle meine 15 in Anführungszeichen Originalbände auch als Hörspiel vorliegen. Und danach gab es dann noch weitere Hörspiele. Die Serie wird bis heute weitergeführt, immer noch mit den Original-70er-Jahre-Sprechern. Und bis dato gibt es 70 Hörspiele. Um das Ganze noch komplizierter zu machen, gab es in den 80ern aber noch einen anderen Hörspielzweig, auch von Europa. Europa hat die Hani und Nani-Serie einfach nochmal neu vertont mit anderen Sprechern. Und von dieser Serie gibt es 16 Folgen. Allerdings haben wir Hani und Nani gründen einen Club in dieser Abmischung leider nicht gefunden, sodass wir hier keinen Vergleich anstellen können.
Aber ganz interessant, wir treffen hier eine alte Hörspielbekannte wieder, Alexandra Dörk. Ich kannte sie ja nur als Claudia aus den Funkfüchsen. Mir war nicht bekannt, dass sie so viel gemacht hat. Und auch bei Hani und Nani in den 80ern spricht sie wieder eine Rolle, nämlich die Hilda.
Die von Enid Blyton entworfene Serie spielt ja in den 40ern in einem englischen Internat. Für die deutsche Übersetzung wurde zum einen das Setting eingedeutscht. Aus St. Clairs wurde Lindenhof. Die Titelcharaktere heißen im Original Patricia und Isabel. Aus denen wurde jetzt Hani und Nani. Ich glaube, sämtliche Namen wurden geändert, sodass ein deutsches Publikum was mit diesen Namen anfangen kann. Auch einige englische Internatsgegebenheiten wurden abgeändert. So wurde zum Beispiel aus dem Sport Lacrosse im Deutschen Handball. Die Schuluniform spielt zum Beispiel überhaupt keine Rolle mehr. Und im Laufe der Zeit wurden auch ein paar Modernisierungen eingeführt.
Die Enid Blyton Bücher sprechen noch von Grammophon. Die Mädchen hören Jazz und zum Telefonieren müssen sie auf die Post gehen. Das wurde dann in den 60ern, 70ern modernisiert. Sie haben dann einen Schallplattenspieler. Sie hören die damals moderne Musik Schlager und sie können schon in eine Telefonzelle gehen. Heutzutage müsste man das wahrscheinlich dann noch weiter modernisieren. Wahrscheinlich ginge es über den CD-Player in den 90ern und Telefonsäulen und, sagen wir mal, Eurodance-Musik. Zu heutzutage, wenn man das Handy für alles benutzt und die Musik hört, die heutzutage in den Charts läuft, von denen ich zugegebenermaßen keine Ahnung habe.
Diese Modernisierung geht tatsächlich auch noch weiter. Bei Hani und Nani kann ich dazu nichts sagen, weil ich die Bücher tatsächlich noch aus den 70ern habe. Aber zum Beispiel bei der Schwesterserie Dolly, die ich vorhin schon mal erwähnt habe, habe ich eine Ausgabe, keine Ahnung, aus den 90ern oder so, wo die Mädchen bei einem Wettbewerb einen Preis gewinnen. Im Original war das wahrscheinlich noch ein Tonband. In meiner Ausgabe ist es jetzt eine Kassette von Britney Spears oder möglicherweise sogar schon eine CD, da bin ich gerade nicht sicher. In den neuen Hani und Nani Hörspielfolgen existieren tatsächlich auch schon Smartphones, die sind in Lindenhof aber verboten. In der Sprecherliste bin ich wieder auf den Namen Susanne Wulko gestoßen und dachte mir, den kenne ich doch aus unserem letzten Podcast, das ist doch Trixi Belden. Und als ich dann gelesen habe, dass Susanne Wulko in dieser Folge die Hilda spricht, war ich völlig verwirrt. Ich habe aus Hilda nicht Trixi rausgehört. Nachdem ich mir beide Serien jetzt nochmal häufig angehört habe, gibt es eine gewisse Ähnlichkeit. Aber ich finde, dass Susanne Wulko ihrer Hilda tatsächlich eine ganz andere Klangfarbe verleiht als der vorwitzigen Trixi Belden. Insofern Kompliment für die Sprecherin. Um die Verwirrung noch komplett zu machen, habe ich dann recherchiert, dass Susanne Wulko in einigen Folgen sogar die Nanny gesprochen hat. In den Hörspielfolgen 9 bis 12 haben nämlich die Sprecher komplett gewechselt aus irgendwelchen Gründen. Und in der Neuauflage ab den 2000ern wurde dann wieder zurückgetauscht zum Originalcast der Folgen 1 bis 8. Einige der nur sporadisch wiederkehrenden Klassenkameradinnen wurden auch hin und her besetzt, wer wahrscheinlich gerade verfügbar war. Was ich gefunden habe, ist, dass die einzigen Charaktere, die wirklich durchgängig von ein und derselben Sprecherin vertont wurden, sind Ellie und Jenny.
Zu den speziellen Fakten. Hanni und Nanni gründen einen Club, ist Folge 5 in den Hörspielen von 1973. Das Buch von Schneider ist aus den 70ern, Band 14, und es gibt hier kein englisches Original. Der Handlungszeitraum im Buch sind mehrere Monate, wie es häufig bei Hanni und Nanni der Fall ist. Das Hörspiel ist sehr kurz, dauert gerade mal etwa 29 Minuten. Das Titelbild ist sehr unspezifisch, man sieht nur 5 Mädchen, es könnte sich um eine Clubsitzung handeln. Wichtig in der heutigen Folge sind die sogenannten Clubmädchen. Das sind einmal Hanni und Nanni, die Initiatorinnen des Clubs. Im Booklet ist bei vielen Charakteren auch eine kleine adjektivische Charakterisierung angegeben. Es gibt zum Beispiel die brave Hilda, sie ist Klassensprecherin und wenn ich mich recht erinnere auch Klassenbeste. Es gibt die Kesse Jenny, die immer einen lockeren Spruch auf den Lippen hat. Es gibt die affektierte Ellie, sie ist die Cousine von Hanni und Nanni und interessiert sich sehr für Adel und Geld. Und wenn neue Mitschülerinnen kommen, die nach Adel und Geld aussehen, dann wird Ellie zum Groupie und läuft ihnen immer hinterher. Der ganze Club und Lindenhof generell ist sehr international, denn wir haben auch noch die Spanierin Carlotta. Sie ist beim Zirkus aufgewachsen und sehr artistisch. Wir haben die Italienerin Gina, sehr schüchtern, die auch nur in dieser Folge eine Rolle spielt und für ein paar Monate von ihrer Mutter in Lindenhof geparkt wird. Und dann gibt es noch die Französin Claudine. Sie ist als faul charakterisiert und die Nichte der Französischlehrerin, die keinen Namen hat, sondern immer nur Mademoiselle oder manchmal Mamselle genannt wird. 3 Lehrerinnen spielen in dieser Folge eine Rolle. Einmal die Direktorin Fräulein Theobald, die Mathematiklehrerin Fräulein Körner, die nur in dieser Folge auftritt, und die schon angesprochene Französischlehrerin Mademoiselle. Die Geschichte startet mit Hanni und Nanni in ihrem Zimmer und sie haben eine super Idee, die so noch nie in Lindenhof dagewesen ist.
In der ersten Szene sind wir bei Hanni und Nanni im Zimmer. Daraus, dass wir hier Zweierzimmer vorfinden, können wir schon schließen, dass Hanni und Nanni sich bereits in der Oberklasse befinden. Denn wie wir aus früheren Folgen wissen, sind die Mädchen der unteren Klassen in Schlafsälen mit 6 bis 8 Leuten untergebracht. In der Buchvorlage bestätigt sich auch, dass Hanni und Nanni in dieser Folge schon in der 6. Klasse sind. Es ist anscheinend Schlafenszeit, Nanni schläft auch schon halb, aber Hanni muss noch unbedingt eine Idee mit ihr teilen. Sie hat nämlich den Gedanken, dass man in Lindenhof ja mal einen Club gründen könnte. Und mit dieser Idee ist Nanni sofort wieder hellwach. Oh, schicke Sache, das gab's bestimmt noch nie in Lindenhof. Allerdings weit über diese Idee hinaus ist der Plan noch nicht gediehen. Sie diskutieren gerade, dass sie weder wissen, wer alles in diesen Club aufgenommen werden soll, noch wie der Club heißen soll, noch wozu er eigentlich gut sein soll. Aber Hauptsache, wir gründen mal einen Club, weil das ist eine neue Idee. Und mit diesem festen Entschluss schlafen sie jetzt erstmal ein.
In der nächsten Szene wird der Club nun gegründet. Hanni und Nanni haben ihre 5 besten Freundinnen zu einer nächtlichen Sitzung eingeladen. Es ist 22 Uhr nach der Schlafenszeit. Sie verhängen die Fenster in ihrem Zimmer mit dunklen Tüchern, zünden Kerzen an, denn das wäre feierlicher als elektrisches Licht. Und die Freundinnen treffen nach und nach dann auch ein. Hanni macht das Ganze sehr feierlich, denn sie ruft jeden Namen einzeln auf. Die Mädchen müssen gefühlt aufstehen und hier schreien. Und dann kommt ein Satz, den ich sehr lange nicht verstanden habe. Jenny sagt nämlich, als sie aufgerufen wird, die 6. im Alphabet und die letzte der Geladenen. Die Namen wurden alphabetisch aufgerufen und ich habe immer nur 5 Namen gelesen und dachte, wieso sagt Jenny denn, sie ist die 6. Und irgendwann habe ich dann verstanden, ja, wenn man Honey mitzählt, dann ist Jenny natürlich die 6. Aber auch Nanny wird nicht wirklich aufgerufen. Die brave Hilda findet die Clubgründung total super, denn das wäre jetzt meine Abwechslung im Lernrausch. Sie stoßen dann feierlich auf die Clubgründung an mit Punsch, beziehungsweise hier im Internat mit Punschersatz, Hagebuttentee mit Zitrone. Im Buch ist das sogar noch feierlicher. Da gibt es nämlich einen großen Becher, der reihum gegeben wird und jeder darf 2-mal dran nippen. Das hat mich immer an Ritter der Tafelrunde erinnert, ein heiliger Schwur oder ein Initiationsritus in einem Geheimbund. Dann kommt der erste Ideenbounce, da, wie wir ja gerade erfahren haben, außer wir gründen einen Club, noch nichts bekannt ist. Denken Sie jetzt drüber nach, was soll denn der Club eigentlich machen? Carlotta, die im Zirkus aufgewachsen ist, schlägt vor, wir könnten doch einen Reitclub gründen, ich bringe es euch bei. Oder einen Artistenclub. Oder Nanny ist der Meinung, wir könnten einen Detektivclub gründen und lernen alles über Detektivarbeit, damit wir auch Spuren sichern können für den Fall, dass irgendwann mal ein Kriminalfall auf Lindenhof passieren sollte. Aber weiter als über dieses Ideenbounce kommen sie nicht, denn es wird nicht wirklich entschieden, was der Club tun soll. Nur eins ist klar, man muss zusammenhalten und man muss jedem, der Hilfe braucht, auch Hilfe geben. Und das Wort Hilfe bringt sie dazu, zu sagen, dann müssen wir aber Gina Garibaldi, die kleine Italienerin, aufnehmen, die vor kurzem gekommen ist, denn sie ist immer so schüchtern und sie spricht nicht perfekt Deutsch. Das lässt sich jetzt weder im Buch noch im Hörspiel verifizieren. Ihre Aussprache ist völlig normal. Bei Claudine beispielsweise hört man einen schönen französischen Akzent. Aber der Club stimmt zu, sie nehmen also Gina Garibaldi jetzt in den Club auf. Wir erfahren, dass Ginas Vater in Afrika erkrankt ist, ihre Mutter ist zu ihm gereist und weil sie die Tochter nicht mitnehmen wollte, hat sie sie, wie ich ja schon angedeutet hatte, im Internat Lindenhof für ein paar Monate geparkt. Ellie ist aufgefallen, dass Gina bestimmt sehr arm sein muss, denn sie hätte immer denselben Pullover an. Das finde ich persönlich jetzt nicht schlimm. Ich habe auch ungefähr 10-mal dasselbe blaue T-Shirt im Schrank. Und nur weil ich an einem Tag aussehe wie am anderen, es ist trotzdem immer frisch gewaschen. Der nächste Punkt auf der Agenda ist nun, wie soll denn der Club heißen? Auch hier reden wieder alle durcheinander, bis es Claudine irgendwann zu viel wird und sie dazwischen ruft und sagt, ihr redet alle durcheinander wie die Spatzen. Und dieser zufällige Ausspruch ist auch genau der Name, den sie gesucht haben, denn es soll der Spatzenclub werden. Und dann hätten sie auch gleich ein Abzeichen, denn im Werbefernsehen lief damals wohl ein lustiger, frecher, kleiner Spatz. Und im Buch erfahren wir, der ist auch in Fernsehzeitungen abgedruckt. Man könnte ihn also wunderbar abzeichnen.
Eine kleine Recherche hat ergeben, dass zumindest im deutschen Fernsehen, soweit ich gefunden habe, kein Spatz als Werbetrenner mal vorgekommen ist. Die ersten Programme haben ja ihre regionalen Zeichentrick- oder Puppenfiguren, die als Werbetrenner fungieren, zum Beispiel im Saarland die Salotris oder in Baden-Württemberg das Äffle und das Pferdle. Aber ein Spatz ist mir dabei nicht untergekommen. Die nächste Szene spielt am nächsten Tag nach dem Unterricht. Es ist Winter, es scheint ein wunderschöner Tag zu sein. Die Clubmädchen beschließen, dass sie rausgehen wollen, Skifahren bzw. Schlitten fahren. Und Mademoiselle ist etwas ängstlich und fragt Claudine, ob sie etwa auch mitfahren will zum Skifahren und bittet sie doch bitte zu Hause zu bleiben, das sei doch viel zu gefährlich. Claudine weicht etwas aus und sagt, glaubst du wirklich, dass ich da mitgehen würde, mir einen Sonnenbrand holen und außerdem noch die Knochen brechen? Das glaubst du doch nicht selber. Trotzdem findet sich Claudine nachher mit den anderen Clubmädchen auf diesem schneebedeckten Hang wieder. Und sagt nur, Clubmitglied ist Clubmitglied, da muss ich jetzt auch mit euch alles gemeinsam unternehmen. Mademoiselle, die allerdings geglaubt hat, dass Claudine zu Hause bleiben würde, sucht sie später am Nachmittag, findet sie nicht und macht sich dann auf den Weg, auch auf diesen Schlittenhang und will Claudine suchen. Mademoiselle hat sich offensichtlich so dick eingepackt, dass sie sich weder vernünftig bewegen kann, noch was hört oder sieht. Auf jeden Fall wird sie von einem Schlitten über den Haufen gefahren. Es gibt ein kurzes Chaos. Aber die Clubmädchen sind gleich wieder zur Stelle. Hilda behält den Überblick, setzt Mademoiselle erstmal auf den Schlitten, schickt auch gleich Hanni Richtung Lindenhof. Sie soll der Hausmutter Bescheid sagen, die soll kommen und Verbandszeug mitbringen. Wir erfahren, dass Mademoiselle eigentlich nur sich Sorgen um Claudine gemacht hat, aber sie lacht auch schon und sagt, naja, an diesem Unfall ist sie ja eigentlich selber schuld. Im Grunde sei ihr auch nicht wirklich was passiert. Sie sollten sich jetzt wieder auf den Weg nach Hause machen. Und dann überstürzen sich die Ereignisse schon. Die nächste Episode kündigt sich an und die angeforderte Hilfe von der Hausmutter ist wieder vergessen. Sie trifft auch nie ein. Und Hanni, die eigentlich weggelaufen ist, um die Hausmutter zu verständigen, ist in der nächsten Szene auch plötzlich wieder dabei.
In der nächsten Szene befinden wir uns auf einer Straße, wahrscheinlich Richtung Lindenhof. Und in der Ferne sehen die Mädchen einen Wagen, der halb im Graben ist. Es ist ja Winter, es ist glatt, der Wagen ist von der Straße abgekommen. Ein Mann bemüht sich, ihn herauszuschieben, wird unterstützt von einer elegant gekleideten Dame im Pelzmantel. Und das ist auch dann gleich der nächste Einsatz für den Club nach der Hilfe für Mademoiselle. Sie packen nämlich alle kräftig an und schieben den Wagen heraus. Das ist allerdings jetzt hier eine recht geräuschlose Szene, wie ich finde. Es ist eine reine Sprechszene. Wir hören ein paar Mal Hauruck, ansonsten aber nicht viel. Und das ist generell in dem ganzen Hörspiel so, dass, wie ich finde, die Geräuschkulisse recht minimal gehalten wird. Wir erfahren durch den Erzähler, dass Gina, die ja eigentlich sehr schüchtern ist, hier auftaut. Denn die beiden Personen sind Landsleute von ihr. Sie kann sich also in ihrer Muttersprache Italienisch mit ihnen unterhalten. Und das scheint sie wirklich zu freuen. Sie gibt den beiden auch ihre Adresse. Sie brausen ab und hupen noch. Ellie hat nun die Befürchtung, ob das so eine gute Idee war, dass Gina die Adresse gegeben hat. Vielleicht waren es Betrüger. Das kommt jetzt hier so ein bisschen aus heiterem Himmel. Im Buch ist es ein kleines bisschen erklärt dadurch, dass eine Schülerin in Lindenhof einen Brief von ihren Eltern bekommt und dort haust gerade eine Einbrecherbande. Insofern ist dieses Misstrauen so ein kleines bisschen angebracht. Es stellt sich aber ein paar Tage später heraus, es ist unangebracht hier gewesen in diesem speziellen Fall. Denn die beiden waren keine Einbrecher. Die Dame war sogar eine berühmte Sängerin, Aretha Sula, ein Kunstname, den wir nicht gefunden haben. Und in der Buchvorlage ist auch immer nur die Rede von der berühmten Signora. Sie teilt ihnen mit, dass sie in ein paar Tagen ein Konzert geben wird in Neuenburg, was nicht weit von Lindenhof entfernt ist. Und sie sollen doch bitte mitteilen, wie viele Freikarten sie ihnen schicken soll. Und sie würde auch mit der Direktorin sprechen, dass die Kinder Urlaub bekommen. Das ist also quasi jetzt die erste Belohnung für eine gute Tat, die der Club vollbracht hat.
In den nächsten Tagen macht jetzt eine Frage die Runde unter den Clubmädchen. Was ziehen wir nur an zu diesem feierlichen Konzert? Und seit diese Frage im Raum steht, wird Gina immer kleinlauter und stiller. Und hier gibt es einen kleinen Fehler im Skript, denn der Erzähler teilt uns mit, dass Hilda aufgefallen ist, wie still und zurückgezogen Gina geworden ist und dass sie Gina darauf ansprechen will. Im weiteren Verlauf des Hörspiels wird dieses Gespräch aber von Hanni geführt. Hanni spricht Gina also darauf an, sag mal Gina, du freust dich doch bestimmt sehr auf dieses Konzert, dass du die Signora wieder siehst und so weiter. Und Gina sagt, na, ich weiß nicht, soll ich mich freuen? Ich bin gar nicht sicher, ob ich mitkommen soll. Ich hab gar nichts anzuziehen. Ich musste so überstürzt hier nach Lindenhof, ich hab kein festliches Kleid eingepackt. Ich kann eigentlich gar nicht mitkommen. Das ist natürlich wieder ein Einsatz für den Club. Hanni sagt, wir müssen Gina auf jeden Fall helfen. Ohne Gina fahren wir auf gar keinen Fall zu diesem Konzert. Ihr haben wir das ja schließlich zu verdanken. Und Hanni beruft eine Krisensitzung des Clubs ein. Es gibt ein kleines Brainstorming. Ellie sagt, naja, wir könnten ihr ein Kleid kaufen, aber nur wir Clubmädchen alleine schaffen das nicht. Da müsste die ganze Klasse Geld dazu geben. Und Hanni sagt, nee, auf gar keinen Fall. Das muss der Club irgendwie alleine regeln. Carlotta fällt dann plötzlich ein, dass ihre Großmutter ihr zu ihrem letzten Geburtstag einen todschicken Rock geschenkt hat, den sie noch nie anhatte, weil der überhaupt nicht zu ihr passt. Den kann sie Gina gerne leihen. Das ist schon mal ein guter Anfang. Jetzt braucht sie nur noch eine passende Bluse. Und Claudine sagt, die kann sie von mir haben. Ich habe genug. Und falls mir doch noch irgendwas fehlt, gehe ich einfach zu Tantchen Mademoiselle und die kauft mir bestimmt eine neue. Das ist dann doch sehr praktisch, wenn man liebe Verwandte an der Schule hat. Gesagt, getan, die Klamotten werden geholt und auch Gina wird zu dieser Clubsitzung dazugeholt. Rock und Bluse passen wie angegossen und der Club hat mal wieder ein Problem gelöst. Beim Konzert sind wir leider nicht live dabei. Der Erzähler fasst nur zusammen, dass es ein unvergessliches Erlebnis war. Ein wunderschönes Konzert. Die Sängerin singt ein Mozart-Lied extra gewidmet den 8 jungen Freundinnen. Die Clubmitglieder bekommen jeweils eine signierte Platte von der Signora geschenkt. Und von diesem Erlebnis zehren sie noch lange, lange Zeit.
In der nächsten Szene folgt nun ein unspezifizierter Zeitsprung. Wir befinden uns wenige Wochen vor Ostern. Es ist Prüfungszeit für die nächsten Zeugnisse. Die Mädchen haben alle viel gelernt, aber trotzdem haben sie Bammel vor der anstehenden Mathematikprüfung. Der Erzähler wendet sich jetzt nun quasi fast an den Hörer, denn er lässt durchblicken, dass bald wieder etwas passieren wird, wo der Club einschreiten kann. Und die Szene generell ist ein kleines bisschen kryptisch, wie ich finde. Wir befinden uns jetzt einen Tag vor besagter Mathearbeit. Jenny läuft aufgeregt in ihrem Zimmer, das sie sich mit Hilda teilt, rum. Sie sucht ein Übungsblatt, denn Fräulein Körner hat ihnen kurze Zeit vorher Übungsaufgaben mit Lösungen diktiert und die möchte Jenny nochmal durcharbeiten. Hilda gibt ihr irgendwann dann ihr Blatt und so kann Jenny dann noch ein bisschen lernen. Am nächsten Morgen findet die Mathearbeit statt. Jenny kommt ganz abgehetzt als Letzte in den Klassenraum. Die Hefte sind schon ausgeteilt. Ich kann mich jetzt leider nicht mehr daran erinnern, ob das bei mir früher auch so war, dass der Lehrer wirklich alle Klassenarbeitshefte hat und die dann am Tag der Arbeit ausgeteilt hat. Da die Mädchen hier auch noch Zeichenpapier, wir haben daraus geschlossen wahrscheinlich einen Millimeterblock benutzen, in dem sie natürlich auch Spickzettel verstecken könnten, macht das jetzt hier nicht allzu viel Sinn. Auf jeden Fall ist es eine Mathearbeit mit Rechnen und Zeichnen. Es scheint sich also um eine Geometriearbeit zu handeln. Und da sie ja in der Abschlussklasse sind, vielleicht sogar in meiner Kurvendiskussion, die ich selbst in meinem Mathe-Leistungskurs immer sehr gerne gemacht habe. Die Arbeit ist geschrieben, die Hefte werden eingesammelt und sie bekommen sie schon 2 Tage später zurück. Das heißt, alle bekommen sie zurück, bis auf Jenny. Jennys Arbeit behält Fräulein Körner ein. Sie klagt Jenny sogar an. Jenny, du konntest deine Unterlagen wohl nicht schnell genug verschwinden lassen und dachtest dir, ach, zwischen den leeren Zeiten schaut die doch nicht nach. Aber Jenny, ich habe dort nachgeschaut und ich werde dich der Direktorin melden. Als Hörer ist uns natürlich klar, worum es hier geht. Jenny muss gespickt haben. Aber in der gesamten Szene fällt das Wort Spicken oder Schummeln nicht. Die Szene ist also hier sehr kryptisch gehalten.
In der nächsten Szene rätseln auch die Clubmädchen ohne Jenny, was denn eigentlich der Vorwurf sein soll. Jenny soll betrogen haben, das passt überhaupt nicht zu ihr. Jenny ist so ein ehrliches Mädchen. Außerdem ist der Vorwurf immer noch nicht ganz klar. Der Club beschließt, zur Direktorin zu gehen und mal nachzufragen, was Jenny eigentlich genau vorgeworfen wird. Der Erzähler sagt, die 6 Mädchen machten sich auf den Weg. Selbst wenn wir davon ausgehen, dass Jenny nicht dabei ist, besteht der restliche Club immer noch aus 7 Mädchen. Wer fehlt? Es wird nicht klar. Die Spatzenabordnung geht jedenfalls jetzt zum Direktionszimmer, klopft an und stellt fest, darin ist eine Lehrerkonferenz im Gange. Es geht um Jenny und sie fordern jetzt erstmal Aufklärung, was wird Jenny eigentlich konkret vorgeworfen. Und Fräulein Körner erzählt jetzt, dass sie das Übungsblatt, das sie vor kurzem den Mädchen diktiert hat, zwischen den Zeichnungen gefunden hat. Hier ist die Bezeichnung nicht ganz eindeutig. Manchmal heißt es, sie hat das Blatt zwischen den leeren Seiten des Zeichenblocks gefunden. Dann heißt es wieder zwischen den Zeichnungen. Sinnvoll wird es wohl sein, dass es zwischen den leeren Seiten des Zeichenblocks lag, aber das wollten sie wohl nicht so oft wiederholen, sodass zwischen den Zeichnungen dann auch ab und zu nochmal fällt, was aber im weiteren Verlauf keinen Sinn machen würde. Die Theorie von Fräulein Körner ist jetzt also, dass Jenny dieses Arbeitsblatt im Millimeterpapierblock eingeschmuggelt hat in die Arbeit, davon abgeschrieben hat und als sie kurz vor der Abgabe das Blatt nicht mehr unauffällig verschwinden lassen konnte, es einfach zwischen die leeren Seiten des Millimeterblocks geschoben hat. Und Hanni betont jetzt im Brustton der Überzeugung, das glaube ich nicht. Moment, also ich verdächtige jetzt nicht Fräulein Körner der Lüge. Also ich glaube schon, dass das Blatt zwischen den leeren Seiten des Zeichenblocks lag. Aber dass das Jennys Intention war, das glaube ich nicht. Außerdem, Jenny weiß ja auch immer noch nicht genau, was ihr vorgeworfen wird. Wir sollten sie erstmal herholen, damit sie sich überhaupt verteidigen kann. Das halten alle Lehrerinnen auch für eine gute Idee. Der Hausmeister wird losgeschickt, um Jenny zu holen.
Das ist jetzt in zweierlei Hinsicht etwas seltsam. Im Hörspiel kommt es so rüber, als ob der Hausmeister auch bei der Lehrerkonferenz dabei ist und dann einfach aus dem Zimmer rausgeschickt wird. Im Hörspiel klingt es auch so, als ob er von innen die Tür aufmacht und dann einfach nach Jenny ruft, die aus irgendwelchen Gründen draußen sitzt und wartet. Im Buch ist es so, dass der Hausmeister über Telefon verständigt wird und erstmal im Lindenhof in der Naht herumirrt, was auch, denke ich, mehr Sinn machen würde. Diese Szene hätten sie hier durchaus auch noch können machen, zumal, wie wir ja schon gesagt haben, das Hörspiel nur 29 Minuten geht.
Jenny kommt jetzt also auch in dieses bereits voll besetzte Direktoratszimmer, wundert sich über die Anwesenheit der anderen Spatzen und die Direktorin kommentiert das mit, ja, ja, der ganze Spatzenclub ist auch schon hier. So viel also dazu, dass der Club geheim sein sollte. Offensichtlich weiß nicht nur das ganze Lehrerkollegium von der Existenz, sondern auch schon von dem Namen des Geheimclubs. Im folgenden Verlauf konkretisiert Fräulein Körner Jenny gegenüber jetzt nochmal ihre Vorwürfe und fordert sie auf, jetzt sag mir ehrlich, hast du diese Unterlagen zum Spicken benutzt? Und Jenny fällt aus allen Wolken, aber die habe ich doch gar nicht mehr gefunden, die habe ich verlegt, die habe ich verschlammt. Keine Ahnung, wo dieses Übungsblatt geblieben ist. Und Hilda springt ihr dann auch gleich hilfreich zur Seite und sagt, es stimmt. Am Tag vor der Arbeit hat Jenny mich komplett verrückt gemacht damit, dass sie unser ganzes Zimmer auf den Kopf gestellt hat. Ich habe ihr dann irgendwann mein Übungsblatt gegeben. Also, dass Jenny nicht mehr wusste, wo ihr eigenes ist, das müssen wir ihr glauben. Sie hat es offensichtlich irgendwie in Gedanken zwischen das Millimeterpapier geschmuggelt und dann vergessen. Sie hat also mit Sicherheit nicht davon gespickt. Das überzeugt Fräulein Körner dann auch offensichtlich. Anscheinend gibt sie sich mit dieser Erklärung zufrieden. Es ist jedenfalls nie davon die Rede, dass Jenny irgendwie eine Nachprüfung nochmal über sich ergehen lassen müsste. Und damit hat der Spatzenclub wieder einmal eine gute Tat vollbracht und Jenny rausgehauen.
In der nächsten Szene führt der Club nun ein sportliches Ereignis durch. Es ist Samstag und Hilda hat eine Schnitzeljagd angesetzt. Die dauert exakt von 13 bis 15 Uhr, aber keine Minute länger. Danach müssen sich alle wieder im Internat Lindenhof treffen. Nanni vermutet, diese Schnitzeljagd wird zum Jagdschlösschen Braunfels gehen. Und das ist ein Ort, zu dem sie sowieso schon mal gerne hin wollte. Zur Not würde sie auch alleine dorthin gehen und diese Schnitzeljagd quasi als Ausrede nutzen. Carlotta kennt nun eine Schnitzeljagd zu Fuß nicht, deswegen wird das hier ein bisschen erklärt. Es gibt drei Füchse, Hilda, Jenny und Carlotta, die 20 Minuten vorher weglaufen. Die haben alle einen Beutel mit farbigen Papierschnipseln, streuen die aus, legen Fährten, legen falsche Fährten, Sackgassen, trennen sich und es gibt vier Jäger, Hanni, Nanni, Gina und Elli, die die Füchse fangen sollen.
Wir stellen fest, wieder einmal sind nur 7 der 8 Clubmitglieder involviert. Diesmal bleibt Claudine zu Hause, passt zwar zu ihr, sie ist ja eher faul, aber was ist aus Clubmitglied ist Clubmitglied geworden?
Die Schnitzeljagd wird also durchgeführt, allerdings kann kein Fuchs gefangen werden, es kommen also alle zurück. Und um 16 Uhr trifft man sich im Internat zu Zuckerwaffeln. Ich fand jetzt diese Schnitzeljagd sehr seltsam. Ich kenne Fangen, ein paar Kinder auf der Wiese, die sich hinterherrennen, aber man sieht sich immer. Und ich kenne eine Schnitzeljagd mit Aufgaben, die ich selbst mal auf einem Geburtstag von einem Klassenkameraden gespielt habe, wo man halt irgendwelche einfachen Aufgaben, Spitzname des Bürgermeisters oder sowas herausfinden muss, um gesagt zu bekommen, wo man als nächstes hingehen soll. Aber vielleicht war das auch schon Schnitzeljagd 2.0 und das da ist eigentlich die Urform.
Zurück in Lindenhof stellen sie jetzt allerdings fest, dass Nanni fehlt. Die Rückkehr nach Lindenhof war für spätestens 3:30 angesetzt, mittlerweile ist es schon 4:30, es wird langsam dunkel. Man macht sich Sorgen und Hilda sagt, wir müssen sofort die Direktorin informieren. Gina allerdings erinnert sich an das Gespräch mit Nanni vor der Schnitzeljagd, dass Nanni ja unbedingt nach Braunfels wollte. Und Gina macht sich jetzt auf eigene Faust auf und denkt sich, auf dem Weg nach Braunfels werde ich Nanni bestimmt finden. Was ich jetzt allerdings auch wieder relativ unverantwortlich finde. Gina kennt sich überhaupt nicht aus. Sie weiß nur, da hinten in der Richtung, wo Nanni hingezeigt hat, da irgendwo muss Braunfels sein. Es wird dunkel, warum sie nicht den anderen Spatzen Bescheid sagt, ist mir völlig unklar. Gina holt jedenfalls einen warmen Mantel aus dem Zimmer der Zwillinge, schnappt sich ihr Fahrrad und fährt los in Richtung Braunfels. Sie findet Nanni tatsächlich auf einem Waldweg. Nanni ist gestolpert und hat sich den Fuß verstaucht. Sie kann nicht mehr aufstehen. Selbst Gina kann ihr nicht helfen. Sie versucht, sie irgendwie aufzurichten und aufs Fahrrad zu setzen, aber das funktioniert alles nicht. Nanni stellt sich ziemlich hilflos an und sagt, nee, lass mich hier liegen. Es ist bestimmt mittlerweile ein Suchtrupp unterwegs, alarmiere den und die können mir dann helfen, aber wir alleine schaffen das nicht.
Ich fand das jetzt von Nanni hier sehr unselbstständig. Wenn ich mir vorstelle, ich stürze im Wald und verstauche mir den Knöchel, dann bleibe ich doch nicht, gerade wenn es noch nachts Frost wird, einfach auf dem Boden liegen und harre der Dinge und hoffe, dass morgen Sommer ist oder sowas. Sie ist im Wald, sie könnte doch auf allen Vieren nach Hause krabbeln oder sich irgendeinen Stock suchen und dann diesen als Krücke verwenden. Das passt, finde ich, so nicht wirklich zu dem Charakter von Nanni.
Da Nanni jetzt schon einige Zeit auf diesem gefrorenen Waldboden liegt und friert wie eine Klapperschlange, wie sie selbst sagt, nötigt Gina ihr auch noch ihren eigenen Anorak auf den Nanni sich draufsetzen soll, bis sie mit Hilfe zurückkommen kann. Gina findet dann auch den Suchtrupp relativ schnell, führt den Hausmeister von Lindenhof zu Nanni und mit Hilfe des Hausmeisters ist es natürlich jetzt ein leichtes, Nanni aufs Fahrrad zu setzen und nach Lindenhof zurückzutransportieren. Um 7 Uhr sind jetzt alle wieder im Internat, also 3 Stunden nach absolutem Ende der Schnitzeljagd. Und dort wartet auch schon ein Arzt, der bei Nanni jetzt eine arge Verstauchung diagnostiziert und 14 Tage absolute Bettruhe verordnet. Lustig ist, dass der einzige männliche Sprecher, der zu dieser Aufnahme im Studio war, sämtliche männlichen Rollen sprechen musste, als da wären der Chauffeur von Aretha Sula, der Hausmeister, der Jenny zur Lehrerkonferenz holen musste und hier jetzt der Arzt. Was ich noch auffällig fand, ist, dass die Szene damit jetzt ihren Abschluss findet. Offensichtlich ist alles gut gegangen, aber weder Nanni noch Gina kriegen Ärger für ihre Eigenmächtigkeit. Nanni ist einfach so, ohne jemandem Bescheid zu sagen, nach Braunfels gelaufen und Ginas Rettungsaktion war auch reichlich eigenmächtig.
In der letzten Szene, die man mit dem Titel Das Spaghetti-Essen beschreiben könnte, gibt es wieder einen nicht weiter definierten Zeitsprung. Wir sind jetzt 10 Tage vor Ostern, die Arbeiten sind alle geschrieben und es ist auch für alle gut gegangen. Es war uns jetzt hier nicht klar, ob das jetzt Arbeiten für Halbjahreszeugnisse sind. Bei Ostern, das wäre, finden wir, etwas spät. Für Jahreszeugnisse, vielleicht hört das Jahr ja mit Ostern auf. Oder man hat sich vielleicht an irgendeiner Einteilung nach Trimestern orientiert. Denn zum Schluss der Szene sagt Mademoiselle auch noch, ihr kommt ja nach Ostern wieder. Und es ist ja Buch 14, das heißt, es gibt ja noch einen Band. Insofern könnte es sein, dass da dann der Abschluss stattfindet. Wir vermuten daher, dass es wahrscheinlich noch nicht die Schulabschlusszeugnisse sind. Im Lindenhof endet aber eine Schulepoche nicht einfach so mit Zeugnisse kassieren und nach Hause. Da muss es was Besonderes geben. Und die Klasse oder der Club, das kam mir jetzt nicht so ganz raus, überlegt, was sollen wir denn tun? Und Jenny hat die richtige Idee. Wir könnten doch den Lehrerinnen auch mal ein Fest geben. Und das wollen sie auch tun. Gina soll Spaghetti kochen. Claudine soll ein paar französische Soßen besorgen. Und wie alle nach langer Diskussion entscheiden, keine Weinbergschnecken, die mag wohl niemand. Da Gina aus Italien es kennt, wenn Touristen Spaghetti essen, dann hängen die immer im Gesicht rum und das wäre total lustig, hat sie die Idee hier, sie könnte doch die Spaghetti in kleinere Stücke brechen und dann würde eben das hier nicht passieren. Ich hatte da jetzt nie so das Problem mit. Ich bin durchaus auch selbst in der Lage, eine lange Nudel mit Messer und Gabel durchzuschneiden. Und das habe ich schon seit Jahr und Tag mit meinen Spaghetti so gemacht. Allerdings soll Gina den Mädchen auch einen Kurs im Spaghetti-Essen geben. Denn mit ein bisschen Schadenfreude denken sie dann daran, vielleicht sind sie ja die Einzigen an der Festtafel, die lange Spaghetti stilecht essen können. Und die Lehrerinnen können das vielleicht nicht. Und dann könnten sie mal etwas, was die Lehrerinnen noch nicht gelernt haben. Am Festtag hält die Direktorin eine kleine launige Rede. Dann essen alle Spaghetti. Aber auch die Lehrerinnen können echt Spaghetti essen, denn sie hätten auch einen Kurs im Spaghetti-Essen examiniert. Und alle vermuten, dass Gina auch den Lehrerinnen da geholfen hat. Das ist in der Buchvorlage ein bisschen anders. In der Buchvorlage gibt es nämlich zwei Schüsseln auf dem Tisch. Einer mit gebrochenen Spaghetti, einer mit langen. Denn nicht alle Mädchen haben es verstanden, dieses lange Spaghetti-Essen. Ich hätte es wahrscheinlich auch nicht in einem Tag gelernt. Und als dann die Direktorin aus der Schüssel mit den vollständigen Spaghetti sich nimmt, sind alle ein bisschen erschrocken, sind gar nicht richtig schadenfroh, aber sie kann es dann trotzdem. Die Geschichte endet dann mit einer frohen Botschaft für Gina. Ihr Vater ist wieder gesund, sie soll nachkommen nach Afrika. Mademoiselle ist ein kleines bisschen traurig, denn jetzt gehen ihre Schülerinnen weg, aber sie würden ja nach Ostern wiederkommen. Und damit endet das Hörspiel.
Unsere Kategorien entfallen diesmal, denn wir haben keinen Fall und damit auch keine Fallrelevanz und keine verübten Verbrechen. Und Fragen sind auch keine offen geblieben. Was uns allerdings noch aufgefallen ist, war der hohe Redeanteil des Erzählers. Und da wir für die Vorbereitung des Podcasts das Skript immer abtippen, hat Marc jetzt den Computer mal die Wörter zählen lassen. Und wir haben tatsächlich festgestellt, dass der Erzähler knapp 900 Wörter hat. Und der Sprecher mit dem nächsthöheren Redeanteil, das wäre in diesem Fall Hanni, hat nur knapp über 600 Wörter. Das heißt, eigentlich ist es gar keine Hanni und Nanni-Folge, sondern eine Erzählerfolge. Das scheint bei Hanni und Nanni aber auch öfter so zu sein. In der nächsten Folge, die wir über Hanni und Nanni geplant haben, die irgendwann im nächsten Jahr erscheinen wird, ist es sogar noch extremer.
Dann kommen wir nun gleich zum Fazit. Ich kannte die Serie vorher nicht. Ich war auch überrascht, als ich sie gehört habe, dass es kein durchgehendes Thema ist, dass es kein Fall ist. Okay, das kommt manchmal vor. Aber hier sind es 4 oder 5 kleine Episödchen aus dem Internatsleben. Ich hatte auch den Eindruck, dass Internat Lindenhof die Vorlage gewesen ist für Schloss Rosenfels, das ja bekanntlich auf der anderen Seite des Kapellsees liegt und bei Burg Schreckenstein eine Rolle spielt. Und genauso kommt mir die Serie auch vor. Es gibt Abenteuerelemente aus den 5 Freunden und es gibt Elemente Streich aus Burg Schreckenstein. Der Erzähler ist ja der Märchenonkel der Nation. Ich kannte ihn nur aus Huibu und irgendwie erwarte ich bei Hanni und Nanni, zumindest bei den alten Folgen, immer, dass da jetzt Gespenster auftauchen. Und wie ich erfahren habe, gibt es wirklich auch die ein oder andere Gespensterfolge oder eine Folge, wo es um Gespensterstreiche geht. Insofern passt das dort ganz gut. Ich fand es etwas ungewöhnlich, dass die Folge sehr geräuscharm ist, sehr minimalistisch. Es gibt ein gutes Geräusch, wie ich finde. Das ist später, als Nanni vermisst wird, das Pfeifen im Walde. Da hatte ich wirklich das Bild eines verschneiten Winterwaldes vor mir. Das fand ich ganz gut. Aber ansonsten lebt die Folge eigentlich nur durch Sprecher. Der schon angesprochene hohe Redeanteil des Erzählers hat mich so ein kleines bisschen gestört, weil er auch sehr häufig die Handlung unterbricht. Ich kann nach Hören der Folge, und ich habe sie jetzt bestimmt ein halbes Dutzend Mal gehört, immer noch nicht genau sagen, wo sind wir aktiv dabei und was wird uns nur erzählt. Dennoch muss ich sagen, es ist irgendwie eine gute Laune-Folge in einer heilen Welt und es ist auch absolut kindgerecht. Insofern gibt es von mir einen neutralen Daumen mit deutlicher Tendenz nach oben.
Ich habe an die Folge einfach schöne Kindheitserinnerungen. Hanni und Nanni sind einfach gute Laune-Hörspiele. Ich habe die ganzen Folgen früher so oft gehört, dass ich größtenteils immer noch sämtliche Dialoge mitsprechen kann. Beim Abtippen des Skripts musste ich auch große Stellen überhaupt nicht hinhören, sondern konnte es einfach aus dem Gedächtnis aufschreiben. Das illustriert, wie oft ich diese Folgen früher gehört habe und auch heutzutage freue ich mich eigentlich immer wieder, wenn ich sie nochmal hören kann. Insofern ist es keine Krimi-Reihe, sondern eine Streiche- und Anekdötchen-Reihe, die, wie gesagt, nicht spannend ist, aber immer gute Laune macht. Deshalb von mir ganz klar Daumen hoch.
Damit sind wir am Ende angelangt und es bleibt nur noch uns zu verabschieden. In der nächsten Podcast-Episode, der 2. in diesem Kurzhörspielmonat, besprechen wir wieder ein Hörspiel aus der Reihe 5 Freunde. Es wird um große technische Geräte gehen und die Zahl 569 wird eine Rolle spielen. Diesmal bis in 2 Wochen.
Halt, stopp! Die Qualitätskontrolle hat noch einen Fehler detektiert. Ich könnte ja jetzt wie Heike Dine Körting behaupten, das war Absicht, damit man die Aufmerksamkeit des Publikums testen kann. Aber Fakt ist, ich habe mich einfach nur versprochen. Für die Handlung macht es allerdings auch überhaupt keinen Unterschied. Aber ich kann das jetzt so nicht stehen lassen. Der Rock, den Carlotta Gina für das Konzert zur Verfügung stellt, den hat sie von ihrer Großmutter nicht zum Geburtstag, sondern zu Weihnachten geschenkt bekommen.